Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wenn man etwas nicht verhindern kann, dann muss man sich anpassen. Das gilt auch für die Klimaerwärmung. Sie ist längst Realität. In Deutschland tritt heute ein Gesetz zur Klimaanpassung in Kraft. Gleich unser erstes Thema im Gespräch mit Professor Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie. Wir berichten außerdem aus Kenia, wo in der Europäischen Union verbotene Pestizide nach wie vor eingesetzt werden. Wir gehen auf das Verbot von Schweröl in der Schifffahrt in der Arktis ein und wir informieren über Gläser, die praktisch nicht kaputt gehen. Eine Geschichte aus der DDR, die mit der Wiedervereinigung allerdings zu Ende ging. Und im Verbrauchertipp geht es um Gehäuse für Unterwasserkameras. Bund und Länder, Städte und Gemeinden müssen sich um die Anpassung an die Klimaerwärmung kümmern. Heute ist das Klimaanpassungsgesetz in Kraft getreten. Es macht die Anpassung an wärmere Zeiten zur Pflichtaufgabe. Es geht um so unterschiedliche Dinge wie Hitzeaktionspläne, Entsiegelung von Flächen, Renaturierung, um Regenwasser nicht gleich abfließen zu lassen und vieles weitere. Mit der Anpassung an die Erwärmung beschäftigt sich beim Karlsruher Institut für Technologie unter anderem Professor Andreas Fink. Guten Tag, Herr Professor Fink.
Guten Tag.
Herr Professor Fink, wäre es nicht besser, wir stecken alles in den Klimaschutz und sorgen dafür, dass die Erwärmung ganz schnell gestoppt wird?
Das ist sicherlich das richtige Verfahren. Allerdings müssen wir uns auch um Anpassung kümmern, denn der jetzige anthropogen verursachte Klimawandel ist bereits so stark und so deutlich, dass wir zum Beispiel in den nächsten Sommern mit extremen Hitzewellen sicher rechnen müssen.
Jetzt sollen Bund und Länder und Gemeinden Anpassungspläne schmieden. Was muss denn da vor allem drinstehen?
Also wenn wir jetzt mal von Hitze sprechen, dann müssen Städte insbesondere, die haben ja eine Hitzeglocke bei Hitzewellen, Hitzewellen resilienter werden, sagen wir. Das heißt, es müssen Möglichkeiten gegeben werden, dass die Menschen sich kühlen können bei Hitzewellen, dass sie Trinkbrunnen finden, dass sie aber auch aufgeklärt werden über die Folgen von Hitzewellen. In der Klimaforschung und Klimafolgenforschung sprechen wir gerne von den leisen Killer, denn Hitzewelle produzieren nicht die dramatischen Bilder wie Stürme oder Überflutungen, töten aber, wenn sie so wollen, mehr Menschen als diese beiden Naturereignisse zusammen.
Und das lässt sich durch Schutzräume und solche Dinge in Grenzen halten?
Das lässt sich dadurch in Grenzen halten. Ist es zum Beispiel so, dass die Städte über heutzutage Apps solche gekühlten Räume, öffentlichen Räume in Bibliotheken oder anderen Einrichtungen ausweisen können oder auch kühle Plätze in der Stadt, in Parks. Es geht aber auch natürlich um Aufklärung, besonders auch für ältere Menschen, um eben Vorbereitungen vor solchen Hitzewellen, die können einige Tage vorher sicher vorhergesagt werden, in Krankenhäuser und Altenheimen, damit die älteren Menschen genügend trinken. So lassen sich mit Sicherheit solche Opfer auch reduzieren.
Zweiter Punkt sind aber Wasserfluten, extreme Regenfälle. Wird das von dem Gesetz auch erfasst?
Ja, auch hier müssen die, zum Beispiel, ich rede wieder von den Städten, vorsorgen. Es gibt ein Stichwort in der Klimafolgenforschung, sogenannte Schwammstädte. Das heißt, es muss in der Stadtplanung jetzt aber auch für die nächsten Jahrzehnte gedacht werden, dass es bei extremen Fluten eben Versickerungsflächen gibt, in denen der Regen dann versickern kann, damit zum Beispiel die Kanalisation, die so schnell auch nicht auf die erhöhten Regenmengen angepasst werden kann, nicht überfordert wird.
Das neue Gesetz definiert viele Aufgaben. Die Erfüllung ist sehr schwer zu messen. Ginge das nicht etwas konkreter?
Also es ist nicht nur die Erfüllung schwer zu messen. Das Gesetz erfordert natürlich auch Investitionen in die Klimaanpassung. Auch hier gibt es natürlich auch Schwächen und Streit zwischen zum Beispiel dem Bund und den Ländern. Und selbstverständlich würden wir uns aus Sicht der Klimaanpassungsforschung da konkretere Vorgaben wünschen. Hier ist natürlich Politik gefordert.
Können Sie da ein Beispiel nennen, wo der Gesetzgeber eigentlich konkreter werden müsste?
Also mit Sicherheit wäre es, dass die Städte eben konkret aufgefordert werden, einen Zeitplan, wo sie Anpassungsmaßnahmen machen, eben vorlegen. Es geht hier mehr besonders um solche baulichen Maßnahmen. Ich sagte, die Versickerungsflächen. Man sollte auch gucken, dass man keine Belüftungsschneisen verbaut, dass eben da auch klarer vorgeschrieben wird, dass das auf die Zeitschiene gesetzt wird, dass es klare, wenn Sie so wollen, Meilensteine gibt, in denen die Fortschritte auch abgefragt werden. Sprich, mehr konkretes Abfragen von auch wirklich den Durchsetzungen dieser Maßnahmen.
Ist denn das Geld dafür vorhanden?
Das ist eine Frage, die ich so konkret auch nicht beantworten kann. Ich würde sagen, im Grunde ja, aber wie immer bei Haushalten müssen diese natürlich auch verschoben werden. Klimaanpassung kostet Geld. Es kostet Geld, den Bund, die Länder und die Gemeinden, aber am Ende auch den Bürger. Darüber müssen sich alle im Klaren sein. Grundsätzlich würde ich sagen, Deutschland als entwickeltes Land hat das Geld, aber es muss der politische und auch der Bürgerwille da sein, das auch wirklich doch zu investieren.
Wie erleben Sie denn das Problembewusstsein zur Anpassung an wärmere Zeiten?
Also ich erlebe das so, dass die Leute, Politik, aber auch die Leute das Problem klar sehen. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, auch, sagen wir mal, Geld in die Hand zu nehmen oder auch aktiv zu werden, dann ist doch der gute Wille in meinen Augen zu schnell vergessen.
Wie schnell werden denn Hitzewellen und andere Extreme in 10 oder 20 Jahren?
Es ist eben so, dass die Hitzewellen eine sehr sichere Konsequenz der Klimaerwärmung sind. Wir werden in den nächsten Sommern, wann kann man nicht genau sagen, Hitzewellen erleben, die wir bisher in Deutschland noch nicht annähernd hatten, sprich mehrere Tage über 40 Grad Maximaltemperatur. Und das wird wirklich dann zeigen, wie gut diese Anpassungspläne, wie gut die Aufklärung ist. Wir werden sehen, wie viele sozusagen überschüssige Todesfälle wir haben in diesen Hitzewellen.
Professor Andreas Fink vom Karlsruher Institut war das. Wir sprachen über Klimaanpassung und das neue Gesetz, das jetzt in Kraft getreten ist. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Pestizide haben erwünschte und unerwünschte Wirkungen. Zu den letzteren gehören unter Umständen Gesundheitsschäden für Menschen, die sie anwenden, und für Tiere und Pflanzen, die gar nicht bekämpft werden sollen. Aus gutem Grund werden einmal zugelassene Pestizide unter Umständen später wieder verboten. Solche Verbote gelten aber nicht überall, und was zum Beispiel in Europa nicht mehr eingesetzt werden darf, kann etwa in Afrika unter Umständen noch in großem Stil verwendet werden. Tilko Gläsgen ist auf einer Landwirtschaftsmesse in Kenia auf solche Stoffe gestoßen und auf Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen darauf haben.
Geschäftiges Treiben auf der Landwirtschaftsmesse in Nairobi. Hier gibt es alles, was das Landwirtherz höher schlagen lässt. Auch Bauer Wambai Makoha aus Kakamega ist heute hier. Hier gibt es alles Mögliche, von Saatgut über Chemikalien wie Unkrautvernichter und Dünger, bis hin zu Landmaschinen. Eben alles, was man so auf dem Bauernhof braucht. Was Makoha nicht weiß: viele der Pestizide, die chinesische, indische, aber auch deutsche Hersteller hier in Kenia anbieten, haben in der Europäischen Union längst keine Zulassung mehr. Carbendazim etwa. Es sei Gift für die Fruchtbarkeit. Noch dazu könne Carbendazim das Erbgut schädigen, so die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. In Kenia kein Grund für Alarm, meint Welma Wekesa von der Lobbygruppe AAK Grow, zu der auch die deutschen Unternehmen Bayer und BASF gehören.
For the EU, probably they've done their own studies.
Die EU macht ihre und wir müssen unsere Studien machen. Wir können ja nicht von deren Studien abhängig sein.
Depend on other people's studies.
Carbendazim, ein Pestizid, das Unterschiede zwischen Kenianern und Europäern macht, mitnichten. Extrem schädlich ist es für alle gleichermaßen und mangelt es noch dazu in Kenia an Aufklärung und Transparenz, wie Bauer Makoha berichtet. Wenn man über die schädlichen Auswirkungen Bescheid weiß, hätte man Angst und würde sich schützen. Aber die allermeisten Menschen wissen davon nichts. Sie nutzen die Pestizide in gutem Glauben, ohne zu wissen, dass die Nebenwirkungen anderswo dokumentiert wurden. Umso interessanter, dass den Herstellern die giftigen Begleiterscheinungen klar sind, Sie es den Nutzern ihrer Produkte aber erst nach beharrlichem Nachfragen mitteilen, wie auch Herni Shu von einem chinesischen Hersteller. Carbendazim ist in der Europäischen Union verbannt, was sehr schade ist. Aber in armen Entwicklungsländern brauchen die Leute ein günstiges Produkt wie Carbendazim. Gerade in afrikanische Länder exportieren sie besonders viel davon. Der Preis, so sieht es zumindest dieser Hersteller, ist wichtiger als die Gesundheit der Menschen. Eine Schande, findet Bauer Makoha. Ich meine, es ist allerhöchste Zeit, über die Nebenwirkungen aufzuklären. So einfach ist das.
Ein Beitrag von Tilko Gläsken. Für die Schifffahrt in der Arktis ist heute ein wichtiger Tag. Sie soll der Umwelt dort künftig weniger schaden. Heute tritt ein Verbot von Schweröl in dieser empfindlichen Meereswelt in Kraft. Die internationale Schifffahrtsorganisation IMO hat das Verbot beschlossen. In der Antarktis, also ganz im Süden, ist so etwas schon seit über 10 Jahren in Kraft. Über Schiffstreibstoffe und ihre Umweltwirkungen kann ich jetzt mit Sönke Diesener sprechen. Er ist Schifffahrtsexperte beim Naturschutzbund NABU. Herr Diesener, wird die Schifffahrt im hohen Norden jetzt wirklich deutlich umweltverträglicher?
Sie wird auf jeden Fall umweltverträglicher, denn das giftige Schweröl, das gerade so bei Katastrophen dann die Seevögel verschmiert oder auch die Strände verschmutzt, das ist tatsächlich ab heute in der Arktis deutlich weniger zu finden.
Was ist der Nachteil von Schweröl? Wird das nur bei Katastrophen frei, wenn Öl austritt, oder hat das auch im Betrieb schlechte Folgen?
Ja, es ist tatsächlich beides. Genau, wenn eine große Katastrophe passiert, da kennt jeder die Bilder von genau verschmierten Seevögeln oder auch verendenden anderen Tieren und dann auch von diesen Klumpen, die dann in die Strände geschmiert werden. Tatsächlich haben wir dazu aber auch das, was aus dem Schornstein kommt. Und gerade bei Schweröl, wo aller Dreck aus dem Rohöl drin ist, also die Schwermetalle oder auch polyaromatische Kohlenwasserstoffe, ich will jetzt nicht ins technische Detail gehen, aber all das, was krebserregend ist oder auch andere Krankheiten auslösen kann, dass da ein Schweröl drin ist, kommt natürlich bei der Verbrennung auch heraus. Und das ist schon sehr, sehr gut, wenn man es nicht mehr hat. Die Schifffahrt wird jetzt nicht umgehend sauberer. Es wird dann einfach Marinediesel verwendet. Das ist immer noch ein fossiler Treibstoff, der dem Klima schadet. Aber für die Umwelt ist es auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorn.
Ein wichtiges Stichwort ist ja auch die Belastung mit Ruß. Was richtet die an?
Genau, wenn wir Schweröl verwenden, sind die Rußemissionen besonders hoch. Das sind kleine schwarze Partikel, auch Black Carbon genannt, also kleinste schwarze Partikel, die sich in der Atmosphäre erwärmen, einfach weil sie schwarz sind und die Sonnenstrahlen aufnehmen. Und ganz besonders gefährlich sind sie in der Arktis, weil sie sich dort auf die Schnee- und Eisflächen liegen. Die werden dadurch dunkler und schmilzen deutlich schneller ab. Und ohne Schweröl haben wir deutlich weniger Rußemissionen. Und deswegen ist es auch fürs Klima ein großer Schritt nach vorn.
Sie haben schon angesprochen, es wird durch Schiffsdiesel ersetzt. Das Schweröl, ist Schiffsdiesel wirklich besser?
Ja, Schiffsdiesel enthält deutlich weniger Schadstoffe und bei der Verbrennung wird auch weniger Ruß frei. Von daher ist es für die Arktis schon deutlich besser. Es ist aber immer noch ein fossiler Treibstoff. Wir haben immer noch die CO2-Emissionen. Der nächste Schritt müssen klimafreundliche Treibstoffe sein und daran arbeiten wir.
Bevor wir auf klimafreundliche Treibstoffe kommen, wie sieht es denn mit den Meeren außerhalb der Arktis aus? Ist da Schweröl noch erlaubt?
Genau, außerhalb der Arktis ist Schweröl noch erlaubt. Zum Teil müssen da die Abgase etwas gefiltert werden, aber sehr, sehr viele große Schiffe und gerade die großen Kreuzfahrtschiffe haben fast alle noch sehr, sehr hochgiftigen Schweröl an Bord und da fährt sozusagen potenziell auch immer die Ölpest mit.
Und funktioniert denn Schifffahrt künftig auch ohne fossile Rohstoffe? Wie ist der Weg dahin?
Ja, der Weg weg von all den fossilen Rohstoffen ist natürlich schwer. Wir tun uns ja auch an Land schwer, aber auf See gibt es jetzt ganz klare Alternativen. Das ist zum Beispiel die Schiffe mit grünem Methanol zu betreiben. Das Methanol wird über Windkraft und dann über Wasserstoff hergestellt, also ein sogenanntes E-Fuel. Damit kann man Schiffe klimaneutral auf See betreiben und in die Richtung geht es und es fahren auch schon die ersten Schiffe damit. Natürlich müssen wir aber auch effizienter werden und zum Beispiel in den Häfen uns die Motoren ganz ausstellen und uns an den Landstrom anschließen. Da gibt es ein ganz großes, breites Spektrum an Lösungen. Aber auf hoher See werden wir wahrscheinlich noch keine Batterien sehen. Dafür müssen die zu groß sein. Von daher werden da weiterhin Treibstoffe verbrannt. Aber die Treibstoffe, die müssen dann klimaneutral hergestellt sein. Und da ist Methanol eine der besten im Moment zur Verfügung stehenden Lösungen. Und die geht und ist tatsächlich auch schon überprüft worden und ist auf den ersten Schiffen in Anwendung.
Ist denn der Batterieantrieb für irgendwann in ferner Zukunft wenigstens eine Perspektive?
Na, die Batterie ist tatsächlich schon in ganz, ganz kurzfristiger Zukunft eine Alternative, zum Beispiel auf Fährlinien, sagen wir Deutschland, Dänemark oder sagen wir Niederlande, Großbritannien über den Ärmelkanal. Da werden wir bald elektrisch fahren können. Und natürlich kann man auch schon heute in Norwegen über die Fjorde elektrisch fahren oder auf dem einen oder anderen deutschen Gewässer. Aber die ganz großen Seeschiffe, die über die Ozeane fahren, sozusagen transatlantische, transpazifische Routen, die werden auch weiter Motoren brauchen oder Brennstoffzellen brauchen, die mit Flüssigtreibstoffen dann angetrieben werden. Die Batterie kann das heute noch nicht leisten. Ob sie es in Zukunft kann, wage ich heute keine Prognose, aber natürlich sehen wir die Entwicklung bei der Batterietechnologie, bei den Autos und von daher, vielleicht ist es auch in der Schifffahrt irgendwann einmal so weit, dass wir mit Batterien selbst über den Ozean fahren können.
Sönke Diesener war das vom Naturschutzbund NABU. Wir sprachen über das Schwerölverbot in der Arktis. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlich.
Unser nächstes Thema. Glas zerbricht leicht. Für die Hersteller ist das aber nicht unbedingt ein Nachteil. Schließlich können sie sich auf regelmäßigen Bedarf für Nachschub einstellen und das erhält das Geschäft. In der DDR war vieles knapp, zeitweise auch Trinkgläser und deshalb waren haltbare Gläser dort nicht nur aus Nutzersicht erwünscht. Und aus der DDR stammt die Erfindung von Gläsern, die praktisch nicht kaputt gingen. Ein Beispiel für umweltschonende Produktion ist das, man braucht eben viel weniger. Angefertigt wurden die Gläser im VEB Sachsenglas Schwebnitz und Nils Schniederjan hat einen ehemaligen Manager dieses Unternehmens getroffen, der ihm die Geschichte hinter dem Glas mit dem Namen Superfest erzählt hat.
In ihren ersten Jahren hatte die DDR ein Problem. Es gab zu wenig Gläser. Ihre Herstellung verbraucht nämlich riesige Mengen an Energie und auch die fehlte der DDR. Lange arrangierte man sich irgendwie auch ohne Gläser. Bis zu einem Tag Ende der 60er Jahre, als die Politik mit der Nase darauf gestoßen wurde, wie Peter Sonntag erzählt.
Es soll der damalige Minister Greiner Petter bei einem Fest ein Bier in einem Pappbecher bekommen haben. Und das geht gar nicht. So, man hat damit darauf aufmerksam gemacht, es gibt keine Gläser, lieber Minister.
Die Botschaft war angekommen. Doch das Problem mit den Ressourcen blieb. Man konnte nicht so einfach mehr Gläser produzieren. Doch wenn nicht mehr geht, muss das Bestehende eben besser werden.
Es gibt einen Ministerratsbeschluss zur Entwicklung von Gläsern, die eine längere Haltbarkeit haben. Hier speziell wissenschaftlich-technischer Betrieb Wirtschaftsglas Bad Muskau, die haben den Auftrag bekommen, ein härteres Glas zu entwickeln.
Um genau zu sein, sollte das Glas 5-mal so fest sein wie ein herkömmliches Glas. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Wissenschaftler mit einem neuen Verfahren ganz andere Maßstäbe erreichten. Das Glas mit dem Namen Superfest war 15-mal so fest. Noch heute, Jahrzehnte später, demonstrieren YouTuber, was das bedeutet. Das Glas ist praktisch unzerstörbar. Oder zumindest geht es nicht kaputt, wenn es im Alltag mal auf den Boden fällt. Peter Sonntag leitete jahrelang die Investitionsabteilung des VEB Sachsenglas Schwebnitz, der die Gläser herstellte. Das härtere Glas wurde durch ein neues technisches Verfahren erzeugt.
Hier wurden die Gläser mit flüssigem Kaliumnitrat berieselt. Und da fand, also Chemiker wissen das, da fand ein Ionenaustausch statt.
Die kleineren Natriumionen wurden gegen die größeren Kaliumionen ausgetauscht. So ist zwischen den Molekülen weniger Platz für Risse. Eigentlich genial. Doch wer jetzt fragt, wo man die Gläser kaufen kann, hat Pech gehabt. Das letzte Glas lief vor mehr als 30 Jahren vom Band. Denn wenn keine Gläser mehr kaputt gehen, muss man auch keine neuen mehr produzieren.
In der Zeit von 1980 bis 1990 sind über 100 Millionen Gläser hergestellt worden. Das Glaswerk Schwebnitz hatte dann echt Probleme, die Gläser erstmal in der DDR zu verkaufen. Der Bedarf war gesättigt. Der Aufbau in den SW, so nannte sich das, sozialistisches Wirtschaftsgebiet, war noch nicht geglückt.
Und im NSW, dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet, also dem Westen, kamen die unkaputtbaren Superfestgläser leider gar nicht gut an.
Die Händler haben gleich gesagt, wir sind doch nicht bescheuert, dass wir Gläser an unsere Kunden geben, wo dann die Kunden keine Gläser mehr von uns haben wollen, weil die eben halten.
Das Ergebnis? Die Firma wurde nach der Wende von der Treuhand verscherbelt. So bestätigte sich hier die Geschichte, dass der Westen kam und alles Gute im Osten fahrlässig zerstört habe. Manchmal wird darauf hingewiesen, dass die Firma auch schon vor der Wende immer weniger Gläser produziert habe. Doch Peter Sonntag meint, die Treuhand habe den VEB Sachsenglas zu schnell abgeräumt.
Es sind nicht alle schlecht, das kann man nicht sagen, aber die sind eben auch dann ziemlich schnell dabei gewesen, wenn was nicht gleich funktioniert, dann wird es liquidiert. Und hier ist es eben genauso mit der Superfesterzeugung. Man hat gesehen, dass der Bedarf in der DDR gesättigt war. Man hat gesehen, dass die Händler kein Interesse hatten, das abzunehmen. Demzufolge die Erfolgschancen minimal waren. Und in dem Fall hat die Treuhand damals relativ schnell entschieden, nee, also hier geht's nicht weiter.
Ein kleiner Trost, unzerstörbar waren die Gläser natürlich nicht. In dem tschechischen Film Pelischki von 1999 will der Vater seiner Familie voller Stolz zeigen, was der Sozialismus kann. Er schenkt ihr Superfestgläser. Die Tochter lässt das Glas auf den Boden fallen und ist begeistert. Der Junge hingegen:
Das war nicht genug.
Na gut, probier's ruhig aus.
Und als er es dann mit aller Kraft versucht, und dennoch. Bis heute findet man die Superfestgläser in vielen Kneipen in Ostdeutschland. Oder alternativ auf eBay. Am Preis hat inzwischen aber die Marktwirtschaft etwas gerüttelt. Sie kosten zwischen 10 und 300 Euro pro Glas. Dafür kriegt man aber immerhin die Variante mit Goldrand.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Das Mobiltelefon haben die meisten fast immer dabei. Selbst bei einem Tauchgang kann es gute Dienste leisten. Doch dafür muss es wasserdicht eingepackt werden und die Verpackung muss einiges aushalten. Die Stiftung Warentest hat Gehäuse für Unterwasserhandys getestet. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Die gute Nachricht gleich vorweg. Wasserdicht sind sämtliche Smartphone-Gehäuse für den Taucheinsatz in dieser Untersuchung. Egal ob sogenannte Hardcases zu Preisen von 40 bis 645 Euro verwendet werden oder die schlichten Kunststoffhüllen, die für unter 20 Euro zu haben sind. Wobei beide Produktgruppen nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Denn die teureren Unterwassergehäuse bieten mitunter mehr hochwertige Technik als auf den ersten Blick zu erkennen ist, sagt Markus Bautsch von der Stiftung Warentest.
Teilweise auch mit Funkantenne zum Senden von Befehlen. Es gibt Vakuumpumpen, wo man die Wasserdichtigkeit sogar prüfen kann. Die Fotofenster müssen auch aus hochwertigem Glas sein, außerdem auch noch möglichst kratzfest. Also da kommen einige Bauteile zusammen, die was kosten.
Smartphone-Gehäuse für die Unterwasserfotografie müssen stabil und dicht sein, denn je tiefer getaucht wird, desto höher der Wasserdruck. Die Warentester ließen bis zu 20 Metern Tiefe tauchen. Die neuen untersuchten Gehäuse oder Hüllen eignen sich für viele gängige Smartphone-Modelle, was jedoch vor dem Kauf überprüft werden sollte. Der Hauptunterschied bei den teureren Hardcases: die Bedienung.
Teilweise sind es Folien, die sich an den Touchscreen anschmiegen, die man dann unter Wasser bedienen kann. Das geht aber meistens nicht ganz zuverlässig. Die besseren Geräte haben dann tatsächlich einen kleinen Bluetooth-Sender drin. Das heißt, man kann von außen am Gehäuse Befehle per Tastendruck oder mit optischen Sensoren absenden und die werden dann über Funk an das Smartphone übertragen und dort auf einer geeigneten App empfangen und weiterverarbeitet für die Kamera-App.
Allerdings sei auch Geduld gefragt. Fünf Unterwassergehäuse liefern Gebrauchsanleitungen nur auf Englisch und die Bedienung mit Tauchhandschuhen sei gewöhnungsbedürftig oder schwierig, weshalb das Gros des Testfelds bei der Handhabung keine guten Ergebnisse erreichte. Warentester Markus Bautsch.
Bei vielen Geräten scheitert es dann im Detail, dann hakelt die Bedienung oder bei der Installation muss man so viel beachten und das Smartphone zum Beispiel sehr exakt ausrichten, damit man mit mechanischen Durchführungen dann über die Lautstärketasten zum Beispiel ein Foto auslösen kann. Das ist dann teilweise ein bisschen hakelig und nicht so schick bei der Bedienung.
Wer es weniger kompliziert mag, könnte zu den schlichten und durchsichtigen Hüllen aus Kunststoff greifen. Einfach zu handhaben, ja, doch eine wirkliche Empfehlung sind sie nicht. Gute Unterwasserfotos sind damit nicht möglich, Markus Bautsch.
Leider sind diese Hüllen sehr weich und schmiegen sich halt an das Smartphone an durch den Wasserdruck, sind dann aber optisch nicht so optimal. Das heißt, die Fotos sind dann verschliert und die Bedienung unter Wasser mit dem berührungsempfindlichen Bildschirm der Smartphones ist dann auch eher eine Glückssache.
Gute Unterwasserfotos gelangen nur mit den eher teureren Hardcases für das Smartphone. Klarer Testsieger wurde das Modell Sport Diver Housing von Sea Life für 290 Euro. Das einzige Gehäuse mit guter Handhabung. Und immerhin konnten sich auch die Aufnahmen mit dem günstigsten Modell von Shellbox sehen lassen. Es kostet 40 Euro, ist aber alles andere als einfach zu bedienen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein moderiert hier gleich die Informationen am Mittag und es geht unter anderem um die Wahlen in Frankreich.